Culture.
Der Podcast für Liebhaber von Netflix und Co. und für alle, die wissen wollen, was kultige Serien über Gott und die Welt zu sagen haben.
RevLab.
Ein wunderschönes Hallo und herzlich willkommen, liebe Serien-Junkies, liebe Filmfreundinnen und Freunde, zu einer neuen Folge von Popcorn Culture, dem Podcast für alle Serienliebhaberinnen und Filmfreunde. Wir sind wieder da. Wir, das sind diesmal der liebe Jay in der Nähe von Frankfurt. Hallo Jay.
Hi Jana.
Und ich, Jana. Und wir müssen gleich zum Anfang starten und sagen, dass wir unseren lieben Manu, unseren Mit-Co-Host, ganz, ganz arg vermissen. Der wäre super, super gerne dabei gewesen, musste sich aber leider entschuldigen. Genau, aber wir werden einfach.
Das war doch alles eine Ausrede, weil ihm der Stoff zu dark war, glaube ich. Ey.
Das mag sein.
Wir der gehen traut wirklich, sich bestimmt nur nicht.
Wir gehen wirklich in die Finsternis hinab heute, aber wir machen das ganz fluffig und flauschig uns heute hier zu zweit. So, umso dunkler das wird, umso fluffiger müssen wir uns das machen inhaltlich.
Umso fröhlicher versuchen wir zu sein. Aber ich glaube, das ist eine Premiere, oder? Der erste Popcorn Culture Podcast ohne Manu.
Ja.
Die erste Folge meine ich so rum.
Ja. Ne?
Ich glaube, das ist absolute Premiere. Und Jana, ich finde, wir machen es uns ja heute echt gemütlich und lassen mal alles raus, was wir immer schon mal sagen wollten und immer gedacht haben, oh, der Manu ist unser, ja, auch ein bisschen unser Chef, den dann lieber nicht. Also heute lassen wir alles raus. Also.
Vor allem ist Manu ja auch immer sehr bemüht darum, um jetzt mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, ist der Manu immer sehr darum bemüht, dass es nicht zu sehr konfrontativ wird zwischen uns beiden.
Genau.
Wir finden das, glaube ich, beide gar nicht schlimm. Ich glaube, Manu findet das am schlimmsten.
Ja, der stellt sich immer dazwischen und ruft quasi mit den Augen, Friede, Friede, Friede.
Genau. Ruft uns zur Raison, obwohl wir es gar nicht schlimm finden.
Ja, so schlimm ist es auch gar nicht. Wir übertreiben jetzt schon schon ordentlich. Manu, du bist super. Also, ne, wollen wir nur nochmal sagen.
Ja. Wir sind sehr froh, dass wir eigentlich zu dritt sind.
Ja.
Genau, aber genug dem Hinterhertrauern von Manu. Wir haben uns zusammengezoomt hier und wir haben das eben schon angeteasert. Wir gehen wirklich in die Abgründe der menschlichen Psyche heute. Und zwar mit einer Serie, die bei Netflix läuft, die da heißt Rentier Baby oder auf Englisch Baby Reindeer. Läuft seit dem 11. April 2024 auf Netflix. Ist eine Miniserie, sind 7 Folgen, alle so zwischen 27 und 45 Minuten. Also kann man getrost in einer Nacht durchbingen, wenn man dann mal hooked ist. Oder man hört direkt nach der ersten Folge auf, weil man sich denkt, das geht nicht, das kann ich mir nicht antun.
Ja, wobei, nach der ersten merkt man es, finde ich, noch nicht so. Ich glaube, ich habe so zwei, drei Folgen. Ja, genau. Ich habe 2, 3 Folgen gebraucht, bis ich gemerkt habe, das ist gar keine Comedy-Serie. Ich habe irgendwie die unter Comedy abgespeichert gehabt. Und es geht ja auch durchaus fluffig los irgendwie so auch. Und sie ist ja trotzdem auch sehr schwarzhumorig. Und trotzdem, irgendwann habe ich gemerkt, nee, die betreten hier ein ganz anderes Terrain irgendwie. Habe ich einige Zeit gebraucht, um das zu verknusen.
Genau, also ich glaube, die offizielle Genre-Zuordnung ist Drama. Aber also ist nicht so, dass da nicht auch Comedy-Elemente drin werden. Spielt ganz viel mit schwarzem Humor, Zynismus, Ironie.
Auch sowas also Thriller-mäßiges ist dabei.
Auch Thriller-mäßiges, auch Krimi teilweise auch so. Also man kann es nicht ganz zuordnen. Wichtig noch zu sagen ist vielleicht vorweg, die Serie hat eine FSK 18 Empfehlung. Und da wir über die Serie reden und auch über die Themen, die dann vorkommen, ist vielleicht vorneab zu sagen, dass es um Themen wie sexuellen Missbrauch geht, Vergewaltigung und Stalking. Das sind die großen Themen, die darin vorkommen. Das heißt, wer da so ein bisschen empfindlich ist, beziehungsweise auch traumatisiert in dem Hinblick, sollte vorsichtig und rücksichtsvoll mit sich selbst umgehen, sowohl beim Sehen der Serie als auch vielleicht beim Zuhören unseres Podcasts. Mal schauen, wie stark wir auf die Thematiken eingehen.
Ja, genau.
Genau, wir haben schon gesagt, die Serie heißt Rentierbaby, wie gesagt, 7 Folgen, eine Staffel bisher. Und die Serie ist autobiografisch, das kann man vielleicht vorweg auch nochmal sagen. Also Idee und Schöpfer der Serie ist Richard Gadd. Richard Gadd ist Schauspieler und hat die Geschichte mehr oder weniger so, wie sie dargestellt wird, selbst erlebt. worum es gleich geht, da kommen wir gleich zu, aber das ist eben ein autobiografisches Projekt, was er umgesetzt hat und er ist selber eben auch Schauspieler und verkörpert die Figur, also sich selbst in der Serie auch selbst. Also er ist derjenige, der die Idee hatte für die Umsetzung der Serie und nimmt die Rolle dann auch von dieser Figur, die er selbst sein soll, auch selber ein als Schauspieler in der Serie.
Genau, aber seine Filmrolle hat einen anderen Namen, womit dann, finde ich, schon immer wieder auch klar, also zumindest auch eine Abgrenzung zur Realität gemacht wird, ne? So ganz weiß man ja dann bei solchen Sachen nie, wie viel nun, also da wird schon das meiste autobiografisch sein, aber ne, es ist ja immer dann auch eine gewisse Freiheit da, Dinge zu kreieren. Aber ich finde auch, das macht die Serie, weil das weiß man ja, auch immer noch ein Stück heftiger, weil du irgendwie denkst, boah, der zeigt hier seine eigene Geschichte und da, und wie gesagt, also in den letzten Folgen wird das immer düsterer und dunkler. Und da, also da habe ich schon zum einen den Hut gezogen davor, dass sich jemand das so traut. Und zum anderen aber auch gleichzeitig gedacht, hast du sie noch alle? So nackig und machen muss man sich doch nicht vor aller Welt. Und gleichzeitig aber, deswegen habe ich das mit dem anderen Namen, Donnie Dunn, heißt er in der Serie, also wahrscheinlich ist das so schon der fiktive
Charakter, die Rolle.
Genau, also die fiktive Schranke, die auch dadurch da ist, damit derjenige auch immer noch sagen kann, okay Leute, ja, das hat viel Autobiografisches, aber das ist nicht mein ganzes Leben, denke ich mir zumindest.
Genau, also es wird ganz deutlich, es gibt fiktionale Inhalte und er selber hat sich auch im Nachhinein in Bezug auf bestimmte Dinge von der Darstellung in dieser Serie distanziert und hat gesagt, hier wird was fiktional dargestellt, das entspricht nicht dem, wie es in der Wirklichkeit passiert ist. Aber dieses Autobiografische wird nochmal wichtig sein für die Serie, du hast es gerade schon angekündigt. Vielleicht können wir einmal kurz uns dem nähern, worum es eigentlich geht. Ich habe dir ja eben schon angekündigt, eigentlich geht es um eine Stalking-Geschichte. Donnie Dunn ist, ja, wie alt mag er sein, Mitte 20 und ist ein gescheiterter Komiker, könnte man sagen. Also versucht sich so mit Anti-Komik-Programmen, so Humor, sag ich mal so, aus der Trickkiste, die nicht wirklich witzig ist, mit irgendwelchen Figürchen, die er aus dem Hut zaubert und einem Koffer, den er dabei hat und einer witzigen Verkleidung und einer Maske, die er aufsitzt, wo man sagt, so die Variante Schenkelklopfer oder
knapp daneben, nee, ne, so.
Knapp daneben und also
schon so ein bisschen Fremdschämen.
Nicht wirklich witzig, ja, genau. Also man kann noch so gerade drüber lachen, aber es ist auch eigentlich eher so ein trauriges drüber schmunzeln, dass das jemand versucht und damit jemand versucht, witzig zu sein. Die Variante. Und ja, ist so ein bisschen gescheitert, lebt bei der Mutter seiner Ex-Freundin, weil nach deren Trennung ist seine Ex-Freundin ausgezogen und er ist einfach da wohnen geblieben in dem Haus der Mutter und arbeitet in der Kneipe und ist Bartender, also steht an der Bar und verdient sich da so ein bisschen das bisschen Geld, was er irgendwie hat. Miete muss er auch nicht zahlen, also ja, schon ein bisschen so ein rein äußerlich gesehen jetzt nicht die erfolgreichste Existenz, könnte man sagen. Und dann passiert ihm etwas und zwar kommt eine Frau in die Bar rein, die ihm erzählt, dass sie Star-Anwältin ist, dass sie super viele Leute kennt und wollte jetzt was trinken und stellt dann fest, dass sie aber kein Geld dabei hat. Und er hat in dem Moment irgendwie Mitleid mit ihr und denkt so, ah, irgendwie, die kommt hier rein, hat eine nette Ausstrahlung. Ich gebe ihr mal den Tee aus. Sie wollte, glaube ich, einen Tee trinken. Ja, genau. Und dann kriegt sie den Tee. Und damit nimmt das Unheil seinen Lauf, könnte man sagen. Dann, ja.
Ja, denn Martha taucht, also Martha, so heißt sie, taucht ab diesem Tag täglich auf. Immer wenn er arbeitet, ist sie da und lässt sich von ihm quasi einen Tee ausgeben und so. Und sie unterhalten sich am Anfang so ganz nett und es ist, aber man merkt schon auch so, die Frau scheint schon ein bisschen ihre psychischen Abgründe zu haben. Sie erzählt zum Beispiel immer,
dass sie noch ganz viele Termine hat und noch super viele Meetings und bleibt dann aber die ganze Zeit in dem Pub. Also den ganzen Tag ist sie da und erzählt, wie viele Meetings sie hat und wen sie alles kennt. Und Donnie hört sich das alles an und denkt sich aber schon so, also wenn sie die ganzen Termine hat, dann warum sitzt sie dann den ganzen Tag hier? Also man merkt schon so, okay, irgendwas ist hier ein bisschen schräg.
Genau. Und naja, also am langen Ende wird sie immer zudränglicher und versteht dann auch manche Anspielungen, die Donnie macht, als quasi sexuelle Anspielungen und so. Und es ist dann relativ schnell klar, dass sie davon ausgeht, dass sie in einer Beziehung sind.
Einer Liebesbeziehung.
In einer Liebesbeziehung, genau. Und du merkst so, dieser Donnie, dem wird das natürlich dann immer lästiger und er versucht sie irgendwie loszuwerden, aber auch nur halbherzig, weil er ja doch auch ein netter Kerl ist und irgendwann geht er ihr dann auch mal abends hinterher, um rauszufinden, wo lebt die dann und sieht dann, dass sie in einem ziemlichen Messi-Haushalt wohnt und dabei sieht sie ihn aber durchs Fenster. Und das ist dann für sie sozusagen nochmal eine Bestätigung, aha, ja, hier läuft was. Naja, und dann fängt sie ihn an E-Mails zu schreiben, oder es ist doch dann schon relativ am Anfang, ne, dass sie ihn mit E-Mails über erschlägt quasi.
Genau, er hat eine Komiker-Homepage, hat eine eigene Homepage, ja, genau, wo er ein bisschen was schreibt. Und das findet sie dann natürlich heraus und dann fängt sie an, ihm E-Mails zu schreiben. Und diese E-Mails sind sehr charakteristisch. Sie hat viele, viele orthografische, viele Rechtschreibfehler. Sie schreibt darunter zum Beispiel mal "Send from my iPhone", wobei iPhone immer falsch genau geschrieben ist und nicht Phone, P-H-O-N-E, sondern P-H-O-E-N, glaube ich.
Genau.
Und ja, so beobachten wir, würde ich mal sagen, die ersten 1, 2, 3 Folgen so ein bisschen, wie sich das entwickelt, wie sich das so ein bisschen zuspitzt. Wie gesagt, wie du gerade gesagt hast, wie Martha auch denkt, okay, wir haben irgendwie eine Zweierbeziehung oder es ist eine Liebesbeziehung. Und wie er da in den ersten 2, 3 Folgen schon immer in der Situation ist, in der er nicht so richtig weiß, was er tun soll. Auf der einen Seite ist sie ihm viel zu lästig und zudringlich und so, man merkt ganz klar, das ist Stalking, das ist nicht gesund. Und auf der anderen Seite wird auch irgendwas in ihm angesprochen, das irgendwie darauf oder damit resoniert. Also es gibt irgendwas in ihr, wo er das Gefühl hat, so irgendwie, sie schmeichelt ihm auch damit. Also sie macht ihm auch viele Komplimente und allein, dass sie mit ihm in einer Liebesbeziehung sein will. Das sind natürlich auch Dinge, die ihm schmeicheln. Und jetzt könnte man sagen, ja gut, aber es ist halt, also Stalking ist halt krank oder was Krankhaftes und also nicht, auf jeden Fall nicht gesund und die Person ist einfach unglaublich fixiert und so, man kennt ja dieses Love-Bombing auch und überhäuft ihn quasi mit Liebe. Und irgendwas in Donnie ist aber da, was total damit resoniert und sich sagt so, ja, aber da ist eigentlich irgendwas in ihr und dieses Love-Bombing und diese Überhäufung mit Liebe und Zuneigung, das löst was in mir aus oder das spricht mich sogar irgendwo an. Also ich kann nicht sagen, ich kann zwar auf der einen Seite auch sagen, das ist nicht gesund und auf der anderen Seite gibt es diesen Teil in mir, der das auch annehmen möchte und der dem das auch gut tut.
Ja.
So.
Und aber man kann dazu schon sagen, das ist jetzt ein bisschen auch aus der Betrachterperspektive und das wird später durchaus auch so reflektiert, aber gerade in den ersten Folgen stecken wir eigentlich voll in der Haut dieses, naja, man merkt, im Leben kämpfenden Donnie Dunn, der selber nicht ganz versteht, warum er dem keinen Riegel vorschiebt und irgendwie hin und her eiert und er ist eigentlich verliebt in eine Transperson und das entwickelt sich auch eigentlich ganz gut und dann spitzen sich die Dinge zu, als dann Martha und Terry, das ist die Transperson, aufeinandertreffen bei einem Comedy-Auftritt von ihm. Und naja, und da fliegen dann auch tatsächlich Fetzen, kann man so sagen. Ja, und da, und an dem Punkt, und vielleicht unterbrechen wir mal die Inhaltsbeschreibung hier, weil dann nimmt die Geschichte, dadurch, dass sie dann die Backstory anfängt zu erzählen von Donnie, nochmal, naja, nicht eine komplett andere Richtung, aber sie malt sozusagen ihn als Person nochmal sehr, sehr deutlich auf und darauf würde ich auch noch gerne kommen, aber ich würde jetzt super gerne ein bisschen kurz mit dir über dieses Stalking-Ding reden, voll. Jana, weil ganz ehrlich, ich guck das so an, ne? Ich habe vorhin zu dir gesagt, also ich kann ja noch verstehen, wenn man jemanden beobachtet, meinetwegen so aus der Entfernung mit dem Fernglas, so voyeurmäßig. So, das kann ich schon verstehen, dass man irgendwo in ein Zimmer gucken will, in das man nicht gucken darf und so. Aber das würde ich ja quasi immer, also wenn ich sowas täte, nicht, dass ich sowas tue, aber wenn ich so etwas täte, dann möchte ich dabei auf gar keinen Fall gesehen werden. So, aber dieses Stalking lebt ja total von der Öffentlichkeit und von dem jemandem, ich sag's mal aus meiner Perspektive, auf den Geist gehen und nicht, anscheinend nicht fähig sein, auch Zeichen zu deuten oder sie immer falsch zu verstehen. Und das ist so irre, weil ich mir das so angeguckt habe und gedacht habe, ne, da kommen so lauter Fremdschämen-Gefühle hoch und du denkst, das macht die jetzt doch nicht. Doch, sie macht's. Oh Gott. Und gleichzeitig, wie du es gerade auch beschrieben hast, er, der dann so ambivalent darauf reagiert, so, und du, also ich, mir ist das so fremd, diese Stalking-Kiste. Ich will ja so schon jemandem nicht zu nahe treten oder bin immer vorsichtig, dass ich jemanden nicht zu nahe trete. Und also, wie geht's denn dir da? Ich bin da, ich mich macht das fix und fertig, also das so nur anzugucken.
Ich wollte gerade sagen, ich bin da so ein bisschen wie Dani. Insofern, dass ich dann überlege, okay, was ist da los? Also wie funktioniert Stalking? Stalking hat ja, glaube ich, ganz viel auch mit, also ist jetzt ja Küchenpsychologie hier, ne? Hat ja auch ganz viel mit Grenzverletzungen zu tun. Und zwar eben nicht nur von der Person, die gestalkt wird, sondern ich glaube, es ist auch ein fehlendes Grenzbewusstsein natürlich irgendwie auch bei der Person, die das tut. Und das ist, glaube ich, so ein Aspekt, wenn man so aufwächst oder irgendwie Erlebnisse hat oder irgendwas so in einem selbst ist, dass man nie ein gesundes Verhältnis zu Grenzen hatte oder zu Grenzsetzungen. Also was tut mir gut oder was tut mir nicht gut? Oder auch dieses, ich kann für mich gut selber sorgen und ich schaffe es zu meine Bedürfnisse. Ich erkenne meine Bedürfnisse und schaue, wie ich die gesund befriedigen kann zum Beispiel. Ja. Wenn da irgendwie so ein Ungleichgewicht hineingerät und ich dann wie, das hat ja auch ganz viel mit Fokussierung zu tun auf dieses Objekt, auf dieses Stalking-Objekt. Und was ist denn die Hoffnung dahinter? Die Hoffnung ist ja, zumindest rede ich mir das so ein, die Hoffnung ist ja, dass diese Person zum Beispiel meine Bedürfnisse alle befriedigt. Also diese Person macht mich glücklich oder gibt mir irgendwas, was ich mir offensichtlich nicht selber geben kann. Oder dadurch, dass ich Teil bin von dieser Person oder in dieses Leben mit reintrete, erlange ich Bedeutung? Habe ich einen Wert? Habe ich eine persönliche Bedeutung für mich und für diese Person?
Ja.
Und ich übertrete da quasi die Grenze der Person, weil ich meine eigenen Grenzen vielleicht auch gar nicht mehr wahrnehmen kann. So, und das ist so.
Wird diese Person, die man stalkt, dann ein bisschen zu so einem lebendigen Fetisch? Irgendwas, was man, wo man alles Mögliche rein projiziert und man ja irgendwie dann nicht mehr Realität und Gegenstand unterscheiden kann?
Ja, ich glaube, du bist schon verklärt. Also ich glaube, das ist ja auch das, was wir in der Geschichte erleben. So Martha versteht die Dinge, die Donnie sagt, konsequent falsch.
Ja.
Also kann quasi auch mit Ironie nicht wirklich umgehen. So Ironie ist schwierig für sie zu verstehen. Und dadurch interpretiert sie Dinge da hinein und legt es natürlich so aus, wie es für sie richtig ist. Und für sie ist eben diese Person das Fetischobjekt und alles, was dieses Objekt sagt oder tut, kann ich ja für mich so auslegen, dass es mein System stützt. Also wenn dann, so jetzt zum Beispiel, es gibt eine Szene in der Serie, da erzählt sie, dass sie gerade umgezogen ist. Und da sagt Donnie, ja, wenn du Hilfe brauchst, sagst Bescheid, wie man das halt so sagt. Wenn du Hilfe brauchst, sagst du Bescheid. Das ist, glaube ich, relativ am Anfang. Und sagt dann, kann ich dir irgendwie helfen bei Vorhänge aufhängen oder sowas. Und sie hört in diesem Vorhänge aufhängen halt, dass das was Sexuelles ist. So diese Vorhänge aufhängen.
Ja, genau.
Augenzwinkern.
Ja.
Und das braucht sie natürlich, das so zu hören, um dieses System, um ihre Vorstellung davon, dass die beiden eine Liebesbeziehung haben, aufrecht zu erhalten.
Ja. Aber ich kann ja verstehen, dass man dann da meinetwegen in der Kneipe sitzt und sich irgendwie rumträumt und dann da rein denkt und der sagt das mit den Vorhängen und man, oh ja, genau, und das hat er gemeint und dann irgendwie geht man davon aus, dass man eine Beziehung hat, obwohl diesbezüglich eigentlich nicht wirklich was gesagt wurde. Okay, das geht so gerade noch, ne? Aber wenn einer dann, und es kommt ja dann durchaus vor, dass er ihr dann doch sehr deutlich sagt, so, jetzt muss hier mal Schluss sein. Und das versteht sie ja immer noch falsch. Also das versteht sie ja. Und das ist so ein Ding, wo ich irgendwie, also wo mein, also nicht, dass ich, also es ist ja offensichtlich, dass es das gibt, ne? Dass ich stehe nur davor und denke, das kann doch gar nicht wahr sein. Also irgendwie, wie deutlich muss ein Satz gesagt werden, damit die Information nicht verdreht wird irgendwie. Also ne, so von der, ich meine, das ist ja was Krankhaftes, aber es kommt ja dann später auch raus, dass sie ja sozusagen schon andere Leute gestalkt hat und sogar schon mit der Polizei und dem Gericht eine Geschichte hat und sie ja sogar ihren Job verloren hat, als sie war tatsächlich mal Anwältin und da geht's ja auch gerade um Dinge richtig zu deuten, würde ich mal sagen, aber sie hat ihren Job dann verloren, weil sie ihren Chef, glaube ich, gestalkt hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So, und also spätestens da müsste man doch sich selber ein bisschen kritischer.
Voll. Auf jeden Fall. Oder? Also ich verstehe voll, was du meinst. Ich will ja auch gar nicht sagen, also ich habe auch kein Verständnis. Ich habe auch grundsätzlich kein Verständnis dafür. Aber ich versuche das so ein bisschen zu nachzuempfinden oder nachzufühlen. Ich habe gerade so ein bisschen darüber nachgedacht, so über Liebesbeziehung und so, also Kommunikation ist da schon eine schwierige Sache. Aber ich weiß grundsätzlich, was du meinst. Und es gibt den Punkt, wo jemand sagt, so, hier ist nichts zwischen uns und hier wird nichts passieren. Und jeder normale Mensch, jetzt mit Gänsefüßchen sozusagen, versteht das dann. Auf einer Low-Key-Ebene war ich auch schon sozusagen in irgendwelchen Dating-Situationen, wo ich das Gefühl habe, irgendwie, wir sagen zwar Dinge, aber irgendwie läuft die Kommunikation hier komplett falsch so. Ja. Also ich meine, solche Situationen erlebt man ja auch immer wieder, dass man das Gefühl hat, irgendwie die Dinge, die gesagt haben, sind nicht kongruent mit dem, was irgendwie mein Gegenüber mir ausstrahlt oder wie auch immer. Also genau, das erlebt ja jeder. Aber natürlich ist das, was wir hier sehen mit Martha und auch diese Geschichte und das Stalking, ist das natürlich einfach auf die Spitze getrieben. Und wie gesagt, sie will es ja auch gar nicht richtig verstehen. Also das eine ist, dass er es sehr deutlich sagt, aber auch nicht immer. Und das andere ist, dass wenn sie es so verstehen würde, wie er es sagt, dann würde ja ihr System zusammenbrechen. Weil, also ich meine, er füllt ja sehr schnell auch ihren ganzen Lebensalltag aus. Sie ist jeden Tag in dieser Bar. Also ich meine, wie du sagst, es ist ein Fetisch. Und wenn man sich komplett auf diesen Fetisch konzentriert und das eben so schnell den ganzen Tag ausfüllt, dann ist das natürlich ein immenser Eingriff in mein ganzes System, in dieses ganze Gebilde, was ich mir aufgebaut habe, wenn dieses Objekt auf einmal sagt, hey, ich will gar nicht dein Objekt sein und das, was du hier da dir fantasiert hast, das ist nicht so. Das entspricht nicht der Realität.
Ja, ja. Das würde dann quasi alles vorm Tisch hauen. Ja, ja, klar. Ja. Also so, ich kann das dann schon auch quasi in der Warte rationalisieren, aber ich merke so emotional, gucke ich mir das an und merke, wie, dass das einfach nicht verstehen kann. Und wie gesagt, das ist ja nicht was erfunden ist. Also sogar hier geht es um eine reale Geschichte. Aber wir wissen alle aus der Zeitung, dass es das immer wieder gibt. So, und dann, ja, okay. Und hier kriege ich das mal gezeigt. So, das fand ich ganz spannend, weil du quasi, also du kannst nicht in ihren Kopf gucken, aber so ein bisschen doch irgendwie, ne? Du hast schon das Gefühl, du lernst eine exzessive Stalkerin kennen, so, ne? Und die rückt dir ja auch, also die rückt auch dir als Zuschauer auf die Pelle irgendwie so.
Ich wollte gerade sagen, ich habe Angst bekommen. Also ich habe die ganze Zeit gedacht, ich möchte das bitte niemals erleben, dass jemand so viel von mir weiß und so sehr Einfluss in mein Privatleben nimmt. Und ich meine, ich arbeite im Social-Media-Bereich und ich bin in irgendeiner Art und Weise ist auch viel von mir öffentlich. Und trotzdem habe ich das die ganze Zeit gesehen und dachte so, ich will das nicht erleben. Ich finde das ganz schlimm, ganz gruselig und das würde mir eine unglaubliche Angst machen.
Ja. Total. Ich bin, also, ne, ich, mir geht's ja ähnlich. Ich bin ja mit Hossa Talk nun auch eine sehr öffentliche Person und auch durchaus erleben wir es immer wieder, dass uns Menschen auch sehr persönliche Dinge schreiben, ne? Weil unsere Folgen sie dazu anregen, über Dinge nachzudenken in ihrem Leben und so weiter. Und wir ja auch bei Hostile Talk durchaus sehr persönlich sind, ne? Also ich weiß, bei so einem ersten HörerInnen-Treffen begrüßte uns mal eine von den Anwesenden noch vor vielen Jahren, also Podcasts noch gar nicht so groß waren quasi. Und die sagte, ich weiß so viel über euch. Und ihr wisst nichts über mich. So, ne? Und das war völlig okay. Das war keine Stalking-Situation. Aber es hat so ein bisschen was davon. Ja. Und mir geht's dann natürlich auch immer so. Also ich bin dann auch jemand, der sich manchmal mit Leuten dann auch wirklich intensiv schreibt. Wenn ich merke, boah, die bewegt das und dann antworte ich drauf und dann antworten die wieder. Und manchmal ergibt sich dann so einen Mail-Kontakt, der intensiv ist. Aber ich habe immer eine Hand auf der Handbremse quasi, weil ich immer denke, okay, ja, ich bin ja persönlich, das ist ein bisschen auch meine Stärke, meine Gabe und ich will demjenigen auch Raum geben und so weiter, aber wenn mir das hier zu übergriffig wird, dann bin ich raus, ne? Also es gab jetzt noch keine Stalking-Situation, das gar nicht, ne? Aber so vom Gefühl her, ich muss hier aufpassen, dass ich die Grenze, also dass ich meine Grenzen auch ziehe sozusagen und dann irgendwann nicht mehr antworte oder so oder nur noch oder weniger antworte oder so, weil das einfach man manchmal nicht genau weiß, was geht da vor in den Leuten, so.
Ich habe ja auch im Zuge meiner pastoralen Ausbildung habe ich ja auch eine Seelsorgeausbildung gemacht und das ist natürlich auch so ein Aspekt, gerade mit Social Media, dass man sagt, so in bestimmten Kontexten ist man da auch, kann man da auch seelsorglich aktiv sein und ist so ein Kontakt mit Menschen, die jetzt irgendwas berührt, was ich geschrieben habe oder wie auch immer, kann das auch was Seelsorgliches haben und das ist auch okay und ich teile auch persönliche Dinge und dann hilft mir immer so diese Differenzierung zwischen persönlich und privat. Es gibt Dinge, die sind persönlich und die teile ich, weil ich auch die Hoffnung habe, dass es für Menschen heilsam sein könnte, wenn es persönliche Gedanken sind, die andere Menschen auch so erlebt haben oder wo es tröstlich sein kann zu hören, hey, ich bin nicht alleine damit, es geht anderen Menschen genauso. Und das sind auch manchmal persönliche Dinge, aber das ist dann auch wichtig oder ich denke mir dann, das kann auch wichtig sein für andere. Und dann gibt's Dinge, die sind halt privat und die sollen auch bitte privat bleiben. Und ich möchte bitte nicht von einer Person, keine Ahnung, wie viel 100 E-Mails am Tag bekommen. Ja. Und ich möchte nicht, dass die Person herausfindet, wo ich wann bin am Laufe des Tages. Und ich möchte nicht, dass die Person herausfindet, wo meine Eltern leben oder welche Telefonnummer meine Eltern haben. Und allerlei solche Dinge, die dann auch in der Serie passieren, wo ich mir denke, das bitte alles niemals.
Genau. Also würde ich genauso sehen. Finde ich auch eine schöne Unterscheidung zwischen persönlich und privat oder vielleicht sogar noch privat. Das macht es irgendwie für mich auch fassbar. So versuche ich auch damit umzugehen. Es gibt natürlich Dinge, also ich erzähle schon sehr viel auch im Podcast von mir persönlich, aber es gibt auch Dinge, die erzähle ich nicht. Und das ist auch richtig so, ne? Weil es einfach, weil man kann nicht komplett gläsern sein, das geht ja auch nicht. Und wie gesagt, ich zum Glück hatte ich noch nie so eine Situation, also dass dann jemand aufdringlich wurde. Das hatte ich zum Glück wirklich noch nie. Da bin ich ehrlich gesagt ganz froh drum.
Ich auch nicht. Ich würde auf Holz klopfen, wenn ich Holz hätte.
Ja, genau.
Also quasi imaginäres Holz klopfen. Wollen wir mal weiterschauen?
Ja, genau. Ja,
in der Story. Was dann passiert in der Serie ist Folgendes. Hast du ja schon angekündigt. Wir erfahren dann so ein bisschen die Background Story von Donny. Weil, und das haben wir ja auch schon gesagt, man immer so das Gefühl hat, ist ein bisschen unklar. Ihm schmeichelt das auch ein bisschen, dass sie so viel Interesse an ihm hat. Und dass da jetzt jemand ist, der sich irgendwie so, dem er total wichtig ist. Also dieses, er ist für diese Person ganz wichtig. Das schmeichelt ihm.
Und darf ich ganz kurz nur sagen, für Leute, die, also wir spoilern jetzt, ne? Das ist echt wichtig zu sagen, also bis jetzt, glaube ich, waren da natürlich auch Spoiler drin, das ist klar, aber jetzt kommt der Teil, der dann schon der Geschichte nochmal eine Wendung gibt. Also wenn ihr die Serie ohne zu viel Vorwissen gucken wollt, was durchaus seinen Reiz hat, weil sie eben so ein bisschen eigenständige Wege geht irgendwie, dann solltet ihr jetzt ausschalten und gucken und dann weiterhören. Das wäre sozusagen hilfreich. Ich will es nur als Spoilerwarnung sagen, weil ich denke, wir reden da, also wir müssen über diese Serie ohne Schranken reden. Das geht irgendwie nicht anders, finde ich. Ich wüsste nicht, wie wir über die, ja, weil die so ja intens ist irgendwie. Ja? Also sorry, ja, jetzt voll weiter. Jana.
Alles gut. Genau. Und dann erfahren wir die Background-Story von Donny und weshalb er eben auch so diese Ambivalenz in sich hat und weshalb er manchmal nicht mit aller Klarheit gegen sie vorgeht und nicht mit aller Klarheit sagt, hier halte ich aus meinem Leben fern. Und das ist in Folge 4 und in Folge 4 wird so ein bisschen was von ihm erzählt, dass er, ich glaube, in Edinburgh auf einem Festival war und da eben sich als Komiker versucht hat. Wie gesagt, wir haben ja schon erzählt, er ist ein Comedian und aber eher auch so ein bisschen gescheitert.
Und aber was ich schön finde, hier sieht man ihn noch so am Anfang und, genau, und er ist so voller Elan und auch Glauben an seine Kunst und er ist so ein ganz fröhlicher Typ und hat dann auf diesem während dieses Festivals in einer Kneipe einen regelmäßigen Gig sozusagen jeden Tag oder so.
Genau.
Ne?
Und ist am Anfang sehr frustriert, weil er merkt, so das ist irgendwie nicht das, was er sich vorgestellt hat und genau, da kommen eigentlich gar nicht die Leute, so viele, wie er sich gedacht hätte, dass da kommen würden und ist irgendwie dann sehr gefrustet und sagt sich aber, nur gut, ich bringe das jetzt irgendwie zu Ende, ich mache jetzt dieses Festival zu Ende. Und dann irgendwann während dieses Festivals noch ist ein Autor, ein halb bekannter Autor fürs Fernsehen in seiner Show und spricht ihn danach an und sagt, hey, ich fand das ganz gut, was du gemacht hast. Lass uns doch mal reden. Und er ist natürlich total hooked, weil er kannte diesen Autor und hat gesagt, hey, bist du nicht der und der von der und der Show? Hast du nicht da und dafür geschrieben? Und hat so einen kleinen Celebrity-Crush quasi auf diesen Autor, weil er den irgendwie auch toll findet und weiß, was der macht. Und dann unterhalten die sich. Und
sie arbeiten dann auch miteinander und
genau, erstmal unterhalten sie sich und dann
sein Programm wird davon dann auch wirklich besser, ne?
Also der Autor bietet ihnen mal an, ich kann dich unterstützen, ich kann dir helfen und wir machen was ein bisschen aus deinem Programm und ich helfe dir ein bisschen, genau.
Darren heißt er übrigens in der Serie.
Okay.
Toll gespielt von Tom Goodman Hill, genau, muss man mal sagen, ja.
Genau, und dann machen die das auch und machen seine Show wird besser, wie du gesagt hast, genau, und es kommen Leute und irgendwann geht dieses Festival zu Ende und dann hört er irgendwann auch erstmal nichts mehr von Darren. Und gleichzeitig war das aber so ein Moment, wo er das Gefühl hatte, hey, ich mache jetzt gerade was und das hat irgendwie Sinn und das ist gut und das spricht die Leute an. Und als Darren sich dann zurückzieht und der nichts mehr von ihm hört, da ist es erstmal so ein bisschen so, ja, irgendwie wieder auf Null zurück, keine Ahnung, was ich jetzt mache. Und dann kommen sie wieder in Kontakt und Darren sagt, hier, ich kann dir helfen, gib mir mal deine Texte, wir können irgendwie daran arbeiten, komm mal zu mir nach Hause.
Ja, und er sagt ihm quasi, ich bring dich groß raus im Grunde. Genau. Ne? Wir machen eine Fernsehshow zusammen und das wird Hammer und so. Also
genau, er sagt ihm hier, ich glaube an dich, du bist toll, du bist gut, wir machen was zusammen, ich arbeite mit dir zusammen, so richtig, wie du sagst, ich kann dich groß rausbringen, du kannst mit mir zusammen Star werden. Und dann passiert aber Folgendes, dann besucht er Darren und das, ja, die arbeiten noch gar nicht so richtig an den Sachen, die er mitgebracht hat, sondern Darren ist erstmal so, ja, lass uns was trinken, wir feiern erstmal eine Runde und dann gibt ein kurzer dem nächsten die in die Hand quasi und dann
es werden kommen härtere Drogen ins Spiel, genau.
Es werden Drogen konsumiert und irgendwann ist Donny weggetreten und weiß nicht mehr genau, was passiert und wird dann von Darren missbraucht. Sexuell missbraucht.
Und man kann dazu vielleicht noch sagen, das bahnt sich an. Also, ne, das ist nicht von 0 auf 100, sondern es gibt dann, also sie treffen sich quasi einmal die Woche oder so, also auf jeden Fall regelmäßig und immer mit Riesenrauschmitteln und so weiter. Und irgendwann leckt er ihn so ein bisschen ab oder Donny wird wach und spürt die Hand des anderen an seinen Eiern oder so. Und er geht aber trotzdem immer wieder hin. Also er kann quasi, also er kann von dem Traum nicht ablassen, von hier mit diesem zumindest bisschen bekannten Autor groß zu werden. Und genau, und dann kommt es irgendwann tatsächlich zu einer Vergewaltigung. Das kann man, also das andere waren ja auch schon sexuelle Übergriffe, überhaupt keine Frage, aber dann kommt es auch tatsächlich zu einer Vergewaltigung. Und ja, und das bricht Donny. Das kann man nicht anders sagen, ne? Das bricht ihn. Und Interessanterweise, er geht nicht zur Polizei oder so. Man merkt, er schämt sich sehr. Das ist übrigens auch, finde ich, in der Serie wirklich großartig dargestellt oder eingefangen und auch kaum zu ertragen als Zuschauer. Diese Scham, dieses Gefühl von, ich hab's doch kommen sehen. Ich hab nichts gemacht. Ich, auch dieses sich selbst die Schuld geben.
Boah, warum konnte also, ich mich nicht schützen?
Ja, das ist, und warum hat er das gemacht? Und also dieses Wechselbad der Gefühle. Boah, und das, also ich weiß nicht, wie dir das ging. Ich bin auf meinem Sitz hin und her gerutscht und immer. Und ich habe echt nur gesagt, boah, also das ist so real gerade, was mir hier auch ein bisschen unvorbereitet gezeigt und auch zugemutet wird. Ne? Aus einer Stalking-Geschichte wird das Ganze zu einer Missbrauchsgeschichte. Und das ist schon, da habe ich, glaube ich, dir zum ersten Mal geschrieben, boah, ganz schön heftig die Serie oder so.
Das passiert in Folge 4 und danach ist man dann so, okay, also du hast ja schon gesagt, es gibt so viele so Momente, in denen man sich fremd schämt auch und in denen man denkt, was tut er da, warum tut er das, warum tut sie das, wie, also von Voyeurismus hin zu so, oh, ich will das gar nicht sehen. Und das ist dann der Moment, finde ich, so ein bisschen, wo man so denkt, so, what the fuck, was für ein Abfuck, was passiert da? Was passiert mit dem Menschen? Was passiert in dem Kopf auch, wie du sagst, diese krasse Scham, dieses so, ich bin vielleicht irgendwie selber dafür verantwortlich oder ich, in meinem Kopf bin ich anscheinend selber dafür verantwortlich, dass mir das passiert ist, weil ich da immer wieder hingegangen bin.
Ja.
Und damit dann irgendwie ja weitestgehend allein zu sein, also er spricht mit niemandem darüber.
Ja.
Und auch mit im Kontext dieses Verhältnisses zu jemandem, wo er sagt, der war sein Mentor. Das war jemanden, zu dem er aufgeblickt hat und den er bewundert hat und der vielleicht auch ein Stück weit eine Verantwortung eigentlich für ihn übernehmen wollte, gesagt hat, ich mach dich groß. Und aber auch diese Mentorenrolle auch einfach nicht nur körperlich missbraucht hat, sondern eben ganz stark auch seelisch und psychisch missbraucht hat.
Na, ich meine, was dieser Darren wirklich quasi perfektioniert hat, ist, das nennt man Grooming, ne? Dieses jemanden dahin zu bringen, dann mit ihm machen zu können, was du willst. So. Und also, ja, also das ist schon, ja, und was ich irgendwie, also es gibt ja Serien, die sowas dann versuchen, keine Ahnung, ironisch abzuhandeln oder von mir aus auch dramatisch, aber das dann irgendwie dich dann immerhin in irgendeine Auflösung führen oder so. Und die Rentierbaby hält einen irgendwie immer so, du kriegst das alles quasi schon recht hautnah mit und du beobachtest und du kannst es quasi nicht fassen, aber es hält dich quasi in dieser Spannung. Und ich finde, das ist manchmal schwer zu ertragen, aber sozusagen im Sinne von, ja, einem Blick in so einen Abgrund, in solche Momente, die es ja wirklich gibt, so ein bisschen verstehen können, was passiert denn da? Und wieso geht das so? Also das ist, fand ich, das macht die, also da sind wir dann fernab jeder Unterhaltung. Ne? Das, man denkt so, ach, das ist eine Unterhaltungsserie. Aber dann plötzlich bist du so dicht an der Realität, habe ich das Gefühl, zumindest. Also das haben die wirklich gut gemacht, das so einzufangen, dass es quasi als Zuschauer kaum zu ertragen ist. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, also das will man wahrscheinlich nicht sehen, aber es ist, glaube ich, gut, dass zu sehen.
Und was dadurch eben auch passiert ist, dass man diesen Moment und auch im weiteren Verlauf, also es wird dann in der Serie natürlich weiter die Stalking-Geschichte von Martha und Johnny erzählt, dass man aber einen anderen Blick auf sein Verhalten kriegt. Also man durch seine Missbräuche und seine Vergewaltigungserfahrung bekommt man so einen Blick auf ihn, also permanent, also ich habe, glaube ich, permanent gedacht, was für ein armes Schwein, so. Genau. Aber man bekommt auch so einen Blick auf ihn, dass man, also bei mir war es so, dass ich gedacht habe, so ja, wenn mir das widerfahren würde, wüsste ich nicht, ob ich nicht genauso handeln würde wie er. Und das in der Situation, wo man rein rational total klar ist und sagt, das gehört von der Polizei verfolgt, das ist krankhaft, das ist nicht gesund und ich würde alles tun, um mich dagegen zu wehren. Und dann wird man durch diese Serie in so eine Position geworfen, dass man auf einmal selber sich denkt, ja, also bei dem, was der alles erlebt hat, ergibt es auch ein Stück weit Sinn, dass er sich so verhält, wie er sich verhält. Und ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich mich verhalten würde, wenn ich so traumatisiert worden wäre.
Ja, genau.
Und
also das meinte ich gerade, ne? Die Serie schafft es, dieses Trauma sehr fassbar zu machen und damit auch die Dinge fassbarer zu machen, die man vorher nicht verstanden hat oder wo man gedacht hat, hä, wieso reagiert der so? Das sollte man nicht tun, so sage ich jetzt mal. Oder man sollte anders damit umgehen, ne, wie man das so als von außen drauf guckender macht. Aber ich finde, da rutscht einem dann das Herz so ein bisschen in die Hose und wie du es gerade gesagt hast, ja, und man kann sich identifizieren und ich habe mich auch gefragt, ja, wer wäre ich in dieser Situation? Und plötzlich ist das kommt sehr, sehr nah. Und ich finde es halt im Sinne von der Empathie für Betroffene wirklich außerordentlich stark, was diese Serie einem zumutet.
Und was ja dann auch das Perfide so ein bisschen ist, das haben wir noch gar nicht angesprochen, dadurch, dass er traumatisiert ist und so ambivalent im Umgang mit Martha, gibt's immer wieder die Momente, wo er eben Mitgefühl für Martha empfindet, wo er denkt, was ist ihr passiert, dass sie sich so verhält, oder was ist bei ihr los? Und eben diesen Aspekt, dass sie ihn terrorisiert, dass sie ihn stalkt, in den Hintergrund und sein Leben zerstört, in den Hintergrund gestellt wird, weil er auf einmal denkt, was ist eigentlich bei ihr los? Das heißt, man hat nicht nur auf einmal dieses Gefühl, man versteht, warum er sich so verhält, wie er sich verhält und sich fragt, ja, vielleicht würde ich mich genauso verhalten, wenn ich so traumatisiert worden wäre, sondern man ist dann auf einmal noch in der Situation, dass man, weil es eben sehr aus seiner Perspektive geschildert wird, auf einmal in die Situation kommt, mit der Stalkerin selber Mitgefühl zu erleben, zu denken so, oh krass, was hat die dazu gebracht, so zu werden? So. Ja. Und das ist eben auch was finde ich, was sehr krass an der Serie ist, weil es eben so viel mit diesem menschlichen Bedürfnis nach gesehen werden auch spielt. Ja. Was wir alle haben. Also ich möchte in dem, wie ich bin, gesehen werden. Donny möchte gesehen werden als Komiker, als Mensch, als Mann. Und er dann eben auch sagt, ja, und sie ist auch eine Person, die einfach nur gesehen werden möchte und das aber auf eine Art und Weise umsetzt, die gesetzeswidrig und nicht gut und einfach nicht gut ist, nämlich über Stalking. Aber er ist dann auf einmal so und man kann sich da eben dann als zuschauende Person total reinversetzen, dass man denkt so, ja, was ist eigentlich mit ihr passiert? Sie will doch eigentlich auch nur gesehen werden als die Person, die sie ist. Ja. Und was hat sie so weit gebracht, dass sie jetzt Donny terrorisiert und stalkt?
Ja, also ich finde auch.
Und das ist dann so ein Brainfuck-Moment, finde ich.
Ja, total.
Das war bei mir so ein Brainfuck-Moment, wo ich gedacht habe so, ja, crazy, Jana, das, also ich habe auch, konnte die Serie, ich hätte sie nicht in einer Nacht durchbingen können.
Ich weiß gar nicht, ich habe es relativ schnell gesehen, aber es waren, glaube ich, auch 2 oder 3 Tage oder so. Aber ich finde auch, also du kannst dir zumindest, auch dadurch, dass du miterlebst, was ihm passiert, kannst du ihn und sein Verhalten Martha gegenüber besser verstehen. Aber so wie er auch irgendwie Empathie für diese Frau hast, deren Geschichte wir dann gar nicht so ausführlich erzählt bekommen, wie das bei Donny der Fall ist. Aber allein dadurch, dass du Donnys Geschichte quasi so miterlebt hast, hast du auch genau, wie du es geschildert hast, ging mir auch so plötzlich mehr Verständnis für diese Frau. Und du, ja, und du bist ähnlich in, also ich war ähnlich in meinen Gefühlen hin und her geschmissen, so, ne? Also, und so, das fällt mir auch gerade so ein, also also dieses Sehen und gesehen werden, wahrgenommen werden, das ist, würde ich sagen, wahrscheinlich das Hauptthema der Serie, weil sie geht ja dann noch einen Schritt weiter sozusagen. Also irgendwann bricht dann Donny auf der Bühne als Komiker zusammen, weil keiner über seine Witze lacht und erzählt von seinem Missbrauch plötzlich. Mhm. Also das ist so ein Moment, der nochmal, der wieder ganz fremdschämmäßig ist und du merkst auch, das Publikum weiß nicht, in der Comedy-Show plötzlich erzählt er dann von seinem Missbrauch und von der Stalkerin und so weiter. Ne? Er bricht zusammen und erzählt das auch in sehr bewegenden Worten und das wird gefilmt und das geht plötzlich viral und jetzt sind wir wieder an dem Punkt und plötzlich wird er gefeiert als derjenige, der sich aufgemacht hat und der die sein Herz offenlegt und der seine Geschichte erzählt und plötzlich kriegt er die Aufmerksamkeit, nach der er sich immer gesehnt hat, mit den schlimmsten Momenten seines Lebens. So, und ich finde hier, also dreht die Serie nochmal, weißt du, und es ist trotzdem immer noch dasselbe Thema. Also das ist schon sehr, sehr stark gemacht. Es ist immer noch dieser Wunsch, gesehen zu werden, geliebt und, zu werden. So,
also. Genau, und genau diese Krux mit Traumata nämlich. Also was du ja immer hast, wenn du traumatische Erlebnisse hast, welcher Art auch immer sie sein müssen, sei es Krankheit oder Verlust oder eben Misshandlung im schwersten Sinne, das ist es ja auch der Aspekt. Ich möchte gesehen werden, aber als ganze Person und ich möchte nicht mich permanent mit meinem Trauma identifizieren. Ich bin ja nicht mein Missbrauch. Ich bin nicht me being the stalking victim. Ich bin ja nicht das Schlechte, was mich traumatisiert hat. So. Und das ist ja dann auch wieder der Punkt. Er kriegt ja dafür die Anerkennung. Er wird ja genau als das gesehen. Also erst ist es, er wird nicht gesehen. Er wird von der Stalkerin gesehen, was sein Leben zerstört. Und dann passiert endlich was und er wird gesehen, er bekommt Anerkennung, aber für genau das, was vorher sein Leben zerstört hat. Und ja. Ich meine, das ist ja so viel Ambivalenz, das kann ja kein Kopf aushalten.
Ja, genau. Und ich würde auch sagen, das Wort Ambivalenz ist das, was man in ganz großen Lettern über diese Serie schreiben kann. Sie entlässt dich auch als Zuschauer auch dann hier. Könnte man jetzt denken, okay, jetzt sind wir jetzt am Ende. So, jetzt hat er quasi Aufmerksamkeit bekommen. Zwar irgendwie tut's einem leid, aber irgendwie freut man sich auch, weil er jetzt irgendwie, weil plötzlich geht seine Comedy-Karriere doch auch wieder ein bisschen voran, dadurch durch die Aufmerksamkeit und so. Aber das ist, glaube ich, Folge 5 oder so. Also, dann kommen noch 2 Folgen, die wiederum das Ganze noch ambivalenter machen, weil er sozusagen sich dann immer noch beschäftigt mit dieser Stalkerin, die sich bei ihm versucht, erst sich zu rächen und die seine Telefonnummer rausbekommen hat und ihn jetzt lauter Sprachnachrichten schickt, wo sie ihn abwechselnd vergöttert und verflucht, so. Und er hört sich das dann an und kann nicht aufhören. Also irgendwie Ambivalenz. Du wirst nicht entlassen als Zuschauer. Das ist schon krass. Also.
Genau. Also er flüchtet sich dann ja quasi in die Sicherheit seiner Stalking-Beziehung, weil eben natürlich das, was quasi ich gerade gesagt habe, wenn du dann auf einmal mit deinem Traumata identifiziert wirst und du vorher dich permanent dafür geschämt hast, wie du sagst, das ist eine komplett ambivalente Erfahrung, eine komplette Überforderung, emotional dann auf einmal dafür gefeiert zu werden, dass dir das erlebt ist, dass du das erlebt hast und du das verbalisieren konntest und dafür dann gefeiert zu werden, ist ja eine immense Überforderung und in dem Sinne auch eine komplette Verunsicherung. Und die Stalking-Beziehung zu Martha ist ja auch etwas, was deinen Tag total strukturiert hat und was auch so das war ja ein sehr, sehr festes System. Das hat ja in sich funktioniert. Er wusste ja, was er von ihr erwarten konnte in dem Sinne. Ja. Und in der Situation, in der er eben maßgeblich verunsichert war, in dem, was er ist oder was er auch kann, er hört dann auch, glaube ich, wieder auf, Comedy zu machen. flüchtet er sich eben in diese Sprachnachrichten, die er von Martha bekommt, weil er genau weiß, ja, was er von ihr erwartet. Das ist quasi eine Sicherheit für ihn. Es gibt ihm in dem Sinne Sicherheit und stabilisiert ihn, weil er das kennt.
Ja. Ja, genau. Also das Toxische, was einen zerstört, man aber nicht hinkriegt, loszuwerden, weil es einem irgendwie auch, du hast es gerade, Sicherheit, ein System, mit dem man ein Stück weit irgendwie umgehen kann auf irgendeine verrückte Art und Weise, gibt. Auch das macht das dann irgendwie schmerzhaft klar. Keine Ahnung, warum Menschen oft nicht aus toxischen Zusammenhängen aussteigen oder es so schwer ist, weil es auf irgendeine verrückte Weise auch ja Sicherheit gibt im Sinne von, es ist, man kennt das dann oder so, keine Ahnung, ich kann das nicht so gut in Worte fassen, aber so das Gefühl hatte ich irgendwie.
Es validiert ja auch in dem Sinne deine Existenz, also ja. Dadurch, dass er weiß, dass er Nachrichten von ihr bekommt, dass er einen großen Raum in ihrem Leben einnimmt, also jetzt wieder Donnie in Marthas Leben, so groß, dass sie ihm regelmäßig Sprachnachrichten und E-Mails und alles Mögliche schreibt, hat er ja eine Relevanz für ihr Leben. Ist ja dadurch wichtig. Ist dadurch wichtig, dass es diese Person gibt, die dessen Stalking-Opfer er ist.
Ja. Ja, ja.
Und
ja, ja,
insofern genau. Würde er sich ja auch seine Relevanz nehmen, wenn er sich von ihr lösen könnte.
Ja. Ging's dir auch so? Es gab irgendwann so Punkte in der Serie, wo ich quasi, wenn ich nicht gewusst hätte, dass es ein Fernseher vor mir ist, ne? Wo ich den anbrüllen wollte, sage, geh in Therapie, geh zur Polizei, sag's doch endlich, sprich mit Menschen, komm, Junge, bitte. Ne? Also wo ich irgendwie so das Bedürfnis hatte, die Geschichte von meinem Sofa auszulenken, weil ich's wirklich so schwer zu ertragen fand, ihm dabei zuzukommen, zu gucken, wie er aus seiner eigenen Gefangenheit nicht herauskommt, ja. Irgendwie. Und
ich hasse das auch ganz doll, wenn ich das Gefühl habe, ich bin hilflos und kann nichts tun. Also ja. Auch bei mir persönlich. Das ist für mich ganz, ganz schlimm, wenn ich das Gefühl habe, ich bin hilflos. Ich bin gerade in eine Passivität gezwungen, aus der heraus ich nichts verändern kann oder ich nichts machen kann. Und ich hatte die ganze Zeit das Bedürfnis, ja, wie du sagst, ihn zu rütteln und einfach zu sagen, mach was. Oder meinetwegen reiß weg oder zieh um oder brecht die Brücken hinter die, ich meine, er hatte da jetzt auch nicht viele Freunde oder soziales Umfeld. Es waren alles so Parameter, wo man gesagt hat, die Eltern sind in Schottland. Ja, mein Gott, dann ziehst du halt innerhalb Englands irgendwo anders hin. Who cares? Den Job an der Bar kannst du auch überall sonst machen. Das musst du nicht in London machen.
Ganz genau.
So, also einfach dieses, was hält dich? Was hindert dich in deinem Kopf daran, irgendwas zu verändern, dass die Situation nicht so bleiben muss, wie sie ist.
Ja. Ja, und wie gesagt, also, auch wenn ich mich wiederhole, aber das, ja, das hat die, also, das macht die Serie insofern, also diese Ambivalenz, also diese Spannung zu halten, dass du als Zuschauer auch nicht befriedigt wirst. Also, dass du quasi nicht aus dieser, ne, es läuft gerade auf Netflix eine andere Serie, die ich gerade gesehen habe, auch ist gerade auf Platz 1, eine spanische Serie, die heißt auf Deutsch Nicht eine mehr. Da geht's auch um Missbrauch, um Missbrauchserfahrungen von jungen Mädchen. Und auch das hat, also auch die gehen da nicht so easy mit um, sondern auch das hat seine Dramatik und seine Schluckmomente und wo du denkst irgendwie, oh, heftig und so. Aber die Serie führt dann in so eine, also am Ende in so eine Resolution. Also der Böse, der Täter wird am Ende verhaftet und das Opfer bekommt Recht. So. Und du wirst dann als Zuschauer entlassen mit einem, ja, das ist ganz schön hart, wenn sowas passiert und schlimm und das haben sie gut gemacht und also du kannst das mehr als Unterhaltungsserie nehmen, weil du sozusagen auch dann irgendwie mit einer Resolution entlassen wirst. So, ne?
Und das passiert bei Rentier bei mir ja nicht.
Ja, eben also, nicht, genau.
Genau, also wir haben ja gesagt, wir spoilern hier jetzt auch. Martha wird am Ende irgendwann verhaftet, das passiert. Und trotzdem begleiten wir dann eben Donny noch so ein bisschen und wir merken einfach, da, also es gibt diese Szene im Courtroom, im Gerichtssaal, wo sie verurteilt wird und dann anfängt zu weinen und man sieht ihm an, dass er gerade Mitleid mit ihr hat.
Ja. Und du hast auch Mitleid mit ihr als Zuschauer.
Und du hast auch Mitleid mit ihr. Man sieht das und denkt so, oh Gott, jetzt muss die Frau so weinen und das ist alles furchtbar und jetzt ist ihr Leben zerstört, weil sie jetzt ins Gefängnis muss. Und genau, man hat auch Mitleid mit ihr und denkt sich gleichzeitig, what the fuck?
Ja, genau. Also das ist alles irgendwie so ein, alles irgendwie eine Art Abgrund, in den man da reingeschickt wird, in dem man sich so umguckt und denkt, ah, so sieht's hier aus. Aha.
So sieht's hier aus, ganz schön dunkel.
Oh Gott, hier will ich nie hin. Und du aber gleichzeitig, finde ich, ein gewisses Verständnis für den Abgrund entwickelst und sagst, ah ja, so funktioniert, oh krass, so, also das finde ich so stark an der Serie, weil, wie gesagt, zur Unterhaltung kann man die nur schlecht gucken, aber so als eine Art Abgrundsstudie, da leistet sie unfassbar, unfassbar Großes, finde ich. Weil
ja,
sie wirklich,
so ein bisschen Psychodrama.
Ja, weil sie das wirklich, also ausleuchtet, sie leuchtet dieses Abgründige im Menschen, im gesehen werden wollen, wirklich von mehreren Seiten aus und wie gesagt, entlässt dich da nicht lächelnd, das nicht, aber zumindest, dass du denkst, ja okay, dieses Terrain habe ich jetzt ein bisschen, das habe ich jetzt ein bisschen vor Augen, wow.
Das habe ich jetzt, genau, das habe ich jetzt gesehen und stelle fest, okay, das muss also alles passieren, damit ich hier lande.
Genau. Oder zumindest, wenn man hier landet, kann das und das und das und das passiert sein, genau. Wovon du ja meistens keine Ahnung hast. Ja. Sondern du siehst dann nur, keine Ahnung, die Freunde von Donny verstehen ja nicht, warum er nicht zur Polizei geht oder oder so. Und du denkst nur, Junge, jetzt komm. Oder ne, wie wir den Fernseher anbrüllend, komm, jetzt mach doch endlich ihn schütteln wollend. Aber ich finde, zumindest siehst du dann diesen Abgrund ein Stück weit und ich habe dann irgendwie da auch ein bisschen Verständnis für entwickelt. Also für die Auswegslosigkeit, die dann so Momente im Leben haben und wo man wirklich, glaube ich, nur froh sein kann, wenn man nicht alleine ist. Also wenn man nicht Menschen, also wenn man nicht jemand Menschen, einen Therapeut, einen Seelsorger, also Menschen hat, mit denen man irgendwie diesen Abgrund teilen kann, um dann hoffentlich Wege aus dem Abgrund wieder herauszufinden. So irgendwie. Also das war so mein Gefühl irgendwie. Ja, also
voll, kann ich dir vollumfänglich zustimmen. Wir reden jetzt schon eine Stunde, habe ich festgestellt.
Ja, habe ich auch gerne gesehen.
Ich möchte noch mal ganz kurz ein Thema ansprechen, was wir, glaube ich, zeitlich jetzt nicht mehr ganz aufmachen, was mir aber aufgefallen ist. Und ich weiß, dass das jetzt zu kurz kommt, wenn wir da nicht ausführlich drüber reden. Aber ich möchte es trotzdem einmal erwähnt haben, weil es meines Erachtens noch wichtig ist. Der Vergewaltigungskontext ist ja, wie du gesagt hast, dieser Grooming-Kontext ist ja ein Machtmissbrauch. Da geht es ja auch ganz viel um Machtmissbrauch. Und auch um so Heilsversprechen habe ich mir aufgeschrieben. So dieses Versprechen, ich mach dich groß, wenn du mir folgst, wenn du dich von mir leiten lässt, dann kann ich dich zu was Besonderem machen. Dann bist du erwählt, dann gehörst du zu einer besonderen Gruppe. Und gerade im Kontext der EKD-Missbrauchsstudie möchte ich das in diesem Kontext nochmal ansprechen, weil eben dieses Grooming oder Machtmissbrauch eben auch nach wie vor, aber natürlich auch besonders in anderen Zeiten, aber nach wie vor, glaube ich, eben auch im kirchlichen Kontext immer noch ein Thema ist, gerade in Bezug auf so Heilsversprechen und eben dem Versprechen, den Menschen zu sagen, ich sehe dich, du bist was Besonderes, ich kann dich zu was Besonderem machen. Und ja, wie wichtig das für uns ist, von Menschen gesehen zu werden und wie gefährlich das auch ist, wenn das Menschen in einer bestimmten Position zu uns sagen, die eben nichts Gutes mit uns im Sinn haben, beziehungsweise nicht auf einer Ebene mit uns sind und nicht wie aus reiner Freundlichkeit und Zugetanheit in Liebe, weil es Freunde sind, weil es Beziehungspersonen sind, uns sehen, sondern wenn es Menschen sind, die ja, dadurch ihre Macht missbrauchen wollen und vielleicht da eben auch noch körperlich übergriffig werden oder ähnliches.
Ja, und das perfide ist ja, das zeigt die Serie auch ganz oder auch recht gut, finde ich, wie das quasi sich so immer steigert, wie so Leute quasi es verschleiern durch Heilsversprechen. Das finde ich ist ein wirklich gutes Wort, auch weil das bei uns kirchlichen Menschen natürlich nochmal andere Dinge anklingen lässt. Aber die haben ja alle was damit zu tun, ne? Du kriegst das Heil versprochen, so. Und wie das so, ich musste dann natürlich auch an Harvey Weinstein denken und diese ganzen Sachen, wo das ja quasi ähnlich vonstatten ging, ne? Und manchmal sehr direkt, entweder du schläfst mit mir oder du kriegst die Rolle nicht, so. Oder, und manchmal eben auch sehr verdeckt, nach und nach aufbauend, um den anderen irgendwo hinzuführen, wo er quasi nicht mehr Nein sagen kann. Oder wo er dann auch hinterher es nicht mehr aufdecken kann und so. Das ist ja sozusagen das Perfide und die das Thema Heilsversprechen. Also, und gerade im kirchlichen Kontext gibt es ja eine Menge Heil, was versprochen werden kann. Von daher, ja, ich glaube, das ist irgendwie scheiße, weil, ich sag mal, das Ansinnen, Menschen in Heil hineinzuführen, in etwas Heilsames, in etwas, was ihnen gut tut, etwas, was ihr Leben stark und schön macht und von mir aus auch Ewigkeitsperspektive oder so, ne? Das ist ja irgendwie schön, ne? Finde ich. Ich finde, wir Christen, so versuchen wir auf die Welt zuzugehen, sie schöner zu machen, sie heiler zu machen, Menschen Ideen zu geben oder zu helfen, Ideen zu entwickeln, wie sie ein heiles Leben führen können und so weiter, so, ne? Und gleichzeitig ist dann genau das so anfällig, um Menschen zu verführen, sich auf Dinge einzulassen, oder nicht mal einzulassen, klingt ja so, als würden sie da eine Entscheidung treffen, sondern sie unter Umständen in etwas hineinzufangen, ja, wo man
zu manipulieren.
Zu manipulieren, genau, wo dann jemand mit ihnen machen kann, was er will.
Und aus diesem Wunsch heraus gesehen zu werden.
Ja, und eben ein Heilsversprechen, so, ne? Also das und da, ich musste da auch dran denken, dass ich gedacht habe, ja, scheiße, soweit ist das von unseren kirchlichen Situationen, die solche Dinge beinhalten, glaube ich, nicht so weit weg.
Nee.
Ja.
Nee. Also. Ja, genau. Also ich glaube, also da könnte man, glaube ich, nochmal anderthalb Stunden drüber reden, aber es war mir jetzt wichtig, das zumindest noch einmal angesprochen zu haben. Ja. Genau.
Nee, fand ich auch. Sehr gut.
Jay, hast du eine Lieblingsszene in der Serie?
Ja, das klingt so. Also vielleicht muss man das an der Stelle nochmal kurz sagen, ist vielleicht ein bisschen spät, das jetzt zu sagen. Also ich finde die Serie wirklich großartig. Sie ist nicht easy zu gucken, aber die hat so eine Wucht. Also auch das erlebt man, finde ich, bei Serien relativ selten. Und gerade weil sie dieses bisschen Genre-mixige und damit auch dich immer wieder unerwartet kriegende und dann eben so tiefen auslotende, das hast du auf Netflix nicht oft. So, also das ist schon eine sehr, sehr besondere Serie. Ja, und was gibt's, ne? Lieblingsmoment, Lieblingsaugenblick? Naja, ich finde tatsächlich den Moment, wenn er auf der Bühne zusammenbricht und seine Geschichte erzählt, den fand ich schon sehr ergreifend, auch obwohl er auch Fremdscham hat sozusagen und gleichzeitig habe ich ihn dafür gefeiert, dass er an irgendeinem Punkt den Mut findet, das zu erzählen. So, und du denkst die ganze Zeit, das ist der falsche Ort. Junge, mach's nicht schlimmer. Und wie gesagt, das Ganze gibt ihm dann ja auch wieder irgendeinen Boost und so weiter. Aber trotzdem, dieser Moment, wo er Worte findet für seine Misere, das fand ich schon sehr, sehr stark. Also irgendwie auch wirklich gut, also Hammer geschrieben. Also jetzt mal so wirklich sehr, das geht schon sehr an die Nieren und zu Herzen und so. Also
ich glaube, es ist so ein 10-minütiger Monolog fast.
Ja, genau. Ja, genau.
Ja, schon krass.
Das fand ich eine sehr starke Szene. Ja. Und du?
Ja, ich habe gerade überlegt, eine Szene, die mir auf jeden Fall sehr in Erinnerung geblieben ist, ich glaube noch relativ zum Anfang der Serie, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob wir da schon seine Missbrauchsgeschichte wussten oder nicht, vielleicht so dritte Folge, ist so, wo dieses Stalking nochmal eine andere Eskalationsstufe einnimmt. Und zwar haben wir erzählt, dass er bei der Mutter seiner Ex-Freundin lebt.
Ja.
Und die hat so eine Kochrunde. Und er kommt irgendwie nach Hause eines Abends und auf einmal ist Martha Teil dieser Kochrunde. Oh, ja. Und bei ihm zu Hause quasi. Und das war irgendwie, glaube ich, so ein Moment, wo ich so gedacht habe, also wenn ich das jetzt noch erzähle, kriege ich so ein bisschen Gänsehaut, weil ich so denke, so, das ist einfach, das ist so der Punkt, wo man denkt, okay, da hat sie nochmal einen Punkt überschritten, so E-Mails und sowas ist alles, aber so dann auf einmal bei der Kochrunde der Vermieterin mit im eigenen Haus zu sein, unter einem anderen Namen und sich schon total in die Gruppe eingefunden haben. Und dann sagt die Mutter der Ex-Freundin noch so, ach so, das ist hier unsere neue, keine Ahnung, wie sie sich da nennt, die und die. Und ach ja, und du kannst auch über Nacht bleiben. Und also das ist irgendwie, das ist mir sehr eindrücklich in Erinnerung geblieben, weil ich so gedacht habe, so, oh Gott, das ist irgendwie so die Eskalationsstufe, wo es einfach too much ist, so.
Ja.
Ja. Das ist mir noch so.
Ich habe noch gedacht zum Abschluss, es gibt ja manchmal Filme, die dieses Phänomen irgendwie behandeln, meinetwegen Misery von Stephen King, so, ne? Großartiger Film und der handelt das Ganze quasi auf so einer Thriller-Ebene ab. Auch mit viel Tiefe, finde ich. Aber da ist Kathy Bates spielt sozusagen eine Wahnsinnige und du kriegst auch und du hast dann auch irgendwann keine Gefühle mehr für sie, weil sie einfach eine wahnsinnige Stalkerin ist, die ihren Lieblingsautor ans Bett fesselt und krank hält und so weiter. So, ne? Im Vergleich hierzu ist Rent Your Baby lässt dir immer, macht dir immer eine Tür zu den Charakteren auf. So schlimm sie sind, sogar zu diesem Darren, zu diesem Vergewaltiger, ein Stück weit. Also nicht so intensiv wie zu den anderen, aber ein Stück weit kriegst du auch ich erinnere mich an eine Szene, wo du schon siehst, wie leer dieser Typ ist und wie abge-, und eigentlich, dass er sich, glaube ich, eigentlich wünscht, dass der Donny ihn gegen die Wand fahren lässt. Ja, was dann aber auch nicht passiert. Also, ich meine, und genau, also das Ende der Serie haben wir übrigens nicht erzählt, kann man an der Stelle auch nochmal sagen. Also nur, wenn jetzt jemand doch unsere Spoilerwarnung in den Wind geschlagen hat und weiter gehört hat, gerade die letzten zwei Folgen haben wir jetzt eigentlich nur, also fast gar nicht behandelt. Da,
also, ja, genau, wir haben erzählt, dass er irgendwann eben berühmt wird,
genau, aber
durch seine Story und ich habe ja schon gespoilert, dass Martha irgendwann verhaftet
wird. Genau. Aber
das ist nicht das Ende.
Nee, das ist interessanterweise nicht das Ende eben, sondern du gehst weiter mit Donny und ne, ambivalent auch wieder hier. Also es ist schon sehr intens. Genau, ich wollte einfach nur noch mal stark machen, was sich diese Serie traut. Das ist, finde ich, wirklich ungewöhnlich. In der Intensität und der Offenheit sehr, sehr ungewöhnlich. Also, ja. Okay. Schluss.
Schluss, ja.
Ja.
Ist doch, dann ist das doch jetzt auch ein gutes Schlusswort.
Ja. Genau, also guckt sie euch an. Ich finde tatsächlich, die macht ein Fenster, wo man nicht hingucken will, aber wo man hingucken sollte. Deswegen finde ich sie außerordentlich. Also ich habe die ja auch, ich würde die hoch bewerten, sozusagen.
Nicht das Fenster zum Hof, um nochmal weiter.
Stimmt.
Anspielung hier, sondern quasi das Fenster in den Abgrund.
Ja.
Aber auch da lohnt es sich zumindest mal, den auszuleuchten, um zu schauen, was da in einem selbst alles anklingt.
Ja.
Bisschen zu sympathisieren mit Stalker-Personen und Ähnlichem.
Ja, genau. Genau.
Ja.
Jo, und wir freuen uns darauf, dass ihr, ich hoffe, ihr hattet, naja, ihr fandet das Gespräch interessant. Ich fand's sehr interessant, fand's schön, Jana, mal so nur zu zweit zu quatschen.
Nur zu zweit, ja, voll, fand ich auch.
War spitze. Und beim nächsten Mal ist der Manu dann wieder mit dabei, denke ich. Und ich weiß noch gar nicht, worüber wir sprechen, das schauen wir dann. Aber ich würde einfach mal sagen, wir hören uns in einem Monat wieder.
So machen wir es. Habt's ganz gut, passt auf euch auf und ja, macht's gut.
Tschüss. Tschüss. RevLab.